Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Man erzählt sich folgende Geschichte: Eine Gemeinde sucht einen Pastor und haben so ein paar Kandidaten, laden mehrere ein. Und einer davon, super Predigt, vollmächtige Predigt, Gemeinde ist begeistert. Sie stellen ihn ein und er kommt und seine erste offizielle Predigt als Pastor, genau die gleiche Predigt, wie er damals gepredigt hat, als er eingeladen war. Alle dachten, naja, kann ja mal passieren, haben nicht weiter darüber nachgedacht und haben sich halt still verhalten und so. Nächsten Sonntag, gleiche Predigt wieder, exakt die gleiche Predigt. Ja, das Leitungsteam hat es dann doch auf sich genommen und ist mal hingegangen zu dem Pastor und hat gesagt, also echt super Predigt, aber wir haben es jetzt schon dreimal gehört, irgendwie vielleicht auch mal was Neues, sagt der Pastor. Naja, aber es ist noch nicht umgesetzt, ihr habt es immer noch nicht gelernt, von dem machen wir da weiter. So ging es uns, hier auch jetzt in der Gemeinde, wir fangen wieder bei Epheser 1 an. Naja, fast richtig, wir fangen tatsächlich bei Epheser 1 wieder an, beziehungsweise wir haben gesagt, also eigentlich ehrlich, bei jeder Predigt so die letzten Wochen haben wir immer gesagt, ich glaube, irgendwie war es immer dran, da könnte man eigentlich noch viel mehr machen, aber wir haben die Zeit nicht. Und das haben wir jetzt einfach mal ernst genommen und haben gesagt, dann fangen wir halt von vorne wieder an, beziehungsweise gucken einfach mal jetzt so die nächsten zwei, dreimal einfach nochmal rein, ob da nochmal irgendwas rausspringt. Und mit der Motivation gehen wir da tatsächlich heute nochmal rein, heute in Epheser 1, und das ist jetzt nicht, weil die Heike das damals schlecht gemacht hätte. Die hat sehr, sehr großen Wert auf die Kraft des Heiligen Geistes gelegt und das ist ein super Schwerpunkt. Aber ich wollte gerne auch nochmal in Epheser 1 reingehen mit einer anderen Brille. Da gesehen, ich habe Brille getauscht. Und einfach nochmal reingehen und gucken. Thema Identität. Wir haben gerade super Lieder gesungen am Anfang. Das eine hat damit zu tun gehabt, dass wir können mit vollen Mutes, also freimütig vor den Thron der Gnade kommen, aus Hebräer. Warum dürfen wir das eigentlich? Weil wenn wir als irgendjemand vor einen Thron gehen, dann ist das vielleicht hochmütig, vielleicht dumm. Denn wenn du als niemand vor den König trittst, dann kann es gefährlich werden. Und wenn wir als niemand, als Wurm und als Würstchen, wie man manchmal auch in manchen Liedern lesen kann, die Christen bezeichnet wurden, vor den Thron der Throne, also vor den Gott aller Götter treten, dann wäre das absolut verrückt, denn wir würden einfach eingehen. Wir würden es nicht überleben. Und da hat der Epheser eigentlich eine ganz gute Antwort dazu. Weil wir sind jemand, wir nicht weil wir irgendjemand sind, sondern weil Gott uns zu jemandem gemacht hat. Und das hat ja Identität. Identität hat damit zu tun, mit wer wir sind. Wer bin ich? Und dann noch ein zweiter Grund, auch einfach, ich habe das schon mal gesagt, vor ein paar Wochen, wenn man ein bisschen über Ephesus Bescheid weiß, dann weiß man, Ephesus war ein Zentrum von Okkultismus, eine geistlich dunkle Stadt. Die Details spare ich mir heute, aber es war eine sehr große Präsenz von Okkultismus in dieser Stadt. Das heißt, dieser Druck, ich sage mal, der geistliche Druck, der auf der Gemeinde Ephesus lag, der muss ziemlich hoch gewesen sein. Ich würde mal sagen, der geistliche Druck auf einer Gemeinde ist grundsätzlich hoch. Wir sind uns dessen manchmal nicht bewusst. Und die Ina hat uns da vor zwei Wochen, war das, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, auch einfach, was es heißt oder wie wichtig es ist, die Waffenrüstung Gottes, die im Epheser 6 ganz am hinten ist, das einfach auch wahrzunehmen, ernst zu nehmen, denn wir als aufgeklärte Europäer haben vergessen, was es heißt, mit der geistlichen Welt zu rechnen. So, wir haben die geistliche Welt, da ist Gott König, aber wir haben auch eine geistliche Welt, da ist Satan noch mächtig. Das heißt nicht, dass er noch Autorität hat, aber er hat Kraft. Und das ist einfach eine Realität. Und so habe ich heute gedacht, ich möchte das so sehen wie so eine Klammer. Also wir haben Epheser 1 und wir haben Epheser 6. Epheser 1 ist die Identität in Christus. Das ist zu wissen, wer ich bin. Das werden wir heute ein bisschen angucken. Weil wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch dann kann ich dem ganz anders entgegenstehen. Und das andere dann, die letzte Klammer, ist eben diese Waffenrüstung Gottes, die Gott uns zugibt, zu dem, wer wir sind, ist um uns herum, um uns tatsächlich zu schützen, gar nicht so sehr zum Kämpfen, sondern um einfach zu stehen. Der geistliche Kampf hat ganz viel mit Stehen zu tun und Land verteidigen sozusagen. Und darum geht es ein bisschen. Ich möchte zwei Verse nochmal lesen, die mit der geistlichen Realität zu tun haben. Der eine ist aus dem Korinther, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen ewige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Einfach nochmal dieses Wahrnehmen, da gibt es was neben dem, was wir sehen, nämlich das Unsichtbare. Und ehrlich gesagt, das Unsichtbare ist realer als das Sichtbare. Das ist jetzt sehr philosophisch und das lassen wir. Die Lisa hat in ihrer Predigt mal über das Dein Reich komme, also über das Vaterunser, auch da ein bisschen davon erzählt, von diesen Dimensionen einfach, ne? Dieser Himmel und Erde von verschiedenen Dimensionen. Und wir müssen anfangen, himmlisch zu denken. Wir müssen anfangen, als Christen zu wissen, wer wir sind und mit wem wir es zu tun haben. Sowohl mit Gott als auch mit dem Feind. Wir müssen nicht hinter jedem Baum einen Dämonen sehen, aber wir müssen wissen, dass wir in der geistlichen Welt leben, dass wir Geist sind, einen Körper haben und auch noch eine Seele irgendwie mitspielt. Und dann eben Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Okay, jetzt lasst uns aber mal das erste Kapitel nochmal lesen. Wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr mitlesen. Epheser 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn ich jetzt weiter lese, achtet mal bitte schon mal auf die Zeit, in der die Eigenschaften geschrieben sind. Also wenn es da geht, dass wir heilig sind, dann achtet mal kurz ein bisschen auf die Zeitform. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum, lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen, eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und über jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ist ganz schön lang, aber ich find's immer wieder krass, wie viel da drin steckt und wie viel Kraft da drin steckt. Also da sind Worte drin. Ich finde, die Worte an sich haben schon ganz, ganz viel Kraft. Vor allem im zweiten Teil. Und im ersten Teil geht eben ganz, ganz, ganz viel darum, wer wir sind, was schon passiert ist. Ich bin ja jetzt kein Deutschlehrer, deswegen habe ich keine Ahnung, wie die Zeitform heißt, aber es ist Vergangenheit, die sich aber auf unser Heute noch auswirkt. Das heißt, das, was da geschrieben ist, ist passiert und ist erledigt. Und wir sind jetzt da drin und wir haben die Vorzüge jetzt schon. Also nicht erst irgendwann mal, wenn wir mal im Himmel sind, auch wenn sich da nochmal einiges verändert und viel besser wird, aber alles das, von dem ich jetzt gesprochen habe, das gilt für uns als Gläubige, als Christen schon heute. Der Schlüssel dazu ist, in Christus, das habe ich auch in einer anderen Predigt vor kurzem mal gesagt, aber einfach nur zu wissen, das ist unser Schlüssel, in Christus zu sein. Er hat es erreicht und wir sind Nutznießer dessen, was er getan hat. Und während ihr gestern ganz geistlich Worship-Abend hattet, habe ich mir die Frechheit rausgenommen, mit meinem Sohn zusammen Kung Fu Panda anzugucken. Und ich liebe den Film, weil er ganz, ganz viel Wahrheiten hat. Und ich will jetzt nicht über den Film predigen, aber dieser leicht übergewichtige junge Panda stolpert durch Zufall zur richtigen Zeit oder zur falschen Zeit am falschen Ort, ist auserwählt und soll letztendlich das Dorf retten, ne, vom Widersacher. Keiner glaubt an ihn, er selber auch nicht, bis er dann irgendwann Stück für Stück reinkommt. Nur der Obermeister, der glaubt nicht an Zufälle und deswegen muss der Mittelmeister, muss ihn sozusagen ausbilden. Und letztendlich geht es darum, dass er nachher eine Rolle kriegt, das soll die geheime Rolle sein, dass er der Drachentöter oder wie auch immer wird. Und letztendlich ist es eine leere Rolle und da ist nichts drauf. Und es geht darum, dass er letztendlich lernt, dass es nicht darum geht, dass man irgendeine Wunderkraft hat, sondern es geht eigentlich um Glaube. Es geht um den Glauben, zu wissen, wer man ist. Das ist jetzt ein bisschen chinesisch und New Age, aber das sind trotzdem Wahrheiten, die wir sehen können, nämlich dieser Wissen, wer du bist, das hilft. Und ich glaube, wer weiß, wer er ist, kann erreichen, wofür er bestimmt ist. Oder vielleicht sogar nur wer weiß, wer er ist, kann auch erreichen, wofür er bestimmt ist. Es geht ganz viel um Glauben. Wenn wir Kung Fu Panda mal stehen lassen und auf David und Goliath schauen, da haben wir so einen kleinen David, ein Schönling, und dann haben wir den großen Riesen Goliath. Und der David, der wusste genau, wer er ist, beziehungsweise eigentlich wusste er genau, wer Gott ist und dass er hinter ihm steht. Das heißt, der David hat die geistliche Realität gesehen und wusste, dass sein Gott größer ist als dieser unbeschnittene Philister. Und deswegen, nur deswegen, konnte er diesem Goliath entgegentreten, um ihm letztendlich den Kopf abzuschlagen. Das heißt, es geht nicht um Selbstvertrauen in dem Sinn, sondern es geht um Gottes Vertrauen, um zu wissen, wer ich bin in Christus. Und wenn ich das weiß und wenn ich da tiefer gehe und das nicht nur weiß, sondern weiß, dann kann ich einen Unterschied machen. Dann kann ich sowohl mit absolutem Selbstbewusstsein vor den Gnadenthron treten und muss mich nicht fühlen wie ein unwürdiges Würmchen und gleichzeitig kann ich sogar vor den Feind treten in Christus, weil ich weiß, er hat ihn besiegt. Und darum geht es ja in den Epheserbrief, dass die Gemeinde eben auf der Siegerseite ist. Sie ist nicht zufällig an irgendeinem Ort, sondern sie ist Gottes Gemeinde mitten im geistlichen Chaos. Ja, ich möchte einfach jetzt so ein paar Sachen hier angucken in den verschiedenen Versen. Die ersten 6 Verse habe ich mal überschrieben, vom Vater erwählt. Wie gesagt, hier geht es ganz viel um das, was wir schon sind. Und Vers 1 finde ich ganz schön, hier steht, durch den Willen Gottes. Also ich, Paulus, schreibe durch den Willen Gottes an euch. Und ich fand das ganz schön, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt beim Vorbereiten aufgefallen oder ins Auge gesprungen. Ich habe einfach gemerkt, hier ist Gottes Wille drin. Also hier schreibt der Paulus an die Heiligen und so durch den Willen Gottes. Also Gott wollte, dass sie das lernen. Gottes Wille war, dass Paulus diesen Brief schreibt und dass er diesen Fokus drauf legt. Und ich wage mich zu behaupten, dass es auch für uns gilt und für dich, dass es einfach Gott zu dir sagt, ich möchte, dass du das weißt. Mein Wille ist, dass du dieses Geheimnis verstehst, dass du wirklich weißt, wer du in mir bist und dass wir gemeinsam über Mauern springen können. Und dann sind wir eben ein paar Sachen. Wir sind nämlich Heilige. Wir sind Heilige. Paulus schreibt hier nicht an die armen Würmer in Ephesus oder an die sich mächtig ins Zeug legen und arbeiten und sonst was tun, damit sie von Gott gesehen werden, sondern er schreibt hier an die Heiligen in Ephesus. Das heißt, wir sind, die wir Gott nachfolgen und seinen Sieg in Anspruch nehmen, wir sind abgesondert, wir sind heilig, wir sind geheiligt. Wir sind rausgenommen aus dem normalen Gebrauch und wir sind reingenommen in seinen Dienst und in seine Sphäre, nur er ist eigentlich heilig und er nimmt uns rein und er sagt zu dir, du bist heilig. Das ist ein Attribut, das wir haben als Christen, als Gläubige. Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alles Mal. Wir müssen es nicht nochmal machen. Gerade im Hebräer steht da ganz, ganz, ganz viel drüber. Opfer wurde immer und immer und immer wieder gebracht, bis Jesus kam. Und dann ein für alle Mal. Und jetzt sitzt er auf Gottes Thron oder neben Gottes Thron zu seiner Rechten und wir sitzen mit ihm. Wir sind Heilige. Wir sind Gesegnete. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Oh, das ist eine ganze Menge. Das ist eine Realität auch. Das steht uns zur Verfügung. Jesus hat am Kreuz alle Flüche erfüllt und ist selber zum Fluch geworden. Und das Resultat dadurch ist, dass alle Segnungen und alle Verheißungen, die in ihm sind, uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wir sind gesegnet. Wir sind für gut beheißen. Gott hat was Gutes über uns ausgesprochen. Und alle guten Aussprüche Gottes gelten für uns. Mach dir da mal Gedanken, was das heißt für dich. Dass dir alle Segnungen des Himmels zur Verfügung stehen in Jesus, weil er sie alle hat. Wir sind auserwählt, heilig und tadellos, Vers 4. Heilig hatten wir schon, auserwählt ist eigentlich ein anderes Wort fürs Gleiche. Wir sind auserwählt, Gott hat uns gesehen und hat gesagt, genau den möchte ich haben. Er möchte dir zusagen, du bist nicht irgendjemand, sondern du bist auserwählt, du bist heilig und du bist tadellos. Das ist ein krasses Wort. Da ist nichts mehr an dir zu meckern. Da ist nichts mehr, was mich davon abhält, mit dir in Beziehung zu leben. Das ist ein Attribut, das Gott dir zuspricht. Du bist auserwählt, heilig und tadellos. Du bist vorherbestimmt zur Sohnschaft oder zur Tochterschaft. Wir sind Söhne, wir sind Töchter, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht einfach irgendwelche Sklaven, die zu tun haben, was der Herr von uns verlangt, sondern wir sind Kinder Gottes. Im Kapitel 2, Vers 19 sagt er das auch nochmal. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Du bist ein Kind Gottes. Und du bist begnadigt in dem Geliebten. Kolosser 2, Vers 14 schreibt, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift aufgelöst, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Du bist begnadigt. Die Gnade Gottes steht dir zur Verfügung. Das, was mal gegen dich stand, auch alles, was mit Scham und mit Unwürdigkeit zu tun hat, alles das, was dich von Gott trennt und trennen könnte, hat Gott aus dem Weg geräumt. Und hat einfach gesagt, also nicht einfach, sondern es hat ihn was gekostet. Er hat uns begnadigt. Er hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt Und das ist auch wieder so ein Attribut. Das heißt, ihr seht, hier sind so wahnsinnig viele Tatsachen drin, wer wir sind. Und aus diesem Grund dürfen wir vor den Thron treten und aus diesem Grund dürfen wir auch stehen, wenn wir geistliche Attacken oder wie auch immer Angriffe fühlen, dann dürfen wir wissen, aber das bin ich tatsächlich in Christus. Wir sind vom Sohn erlöst. Vers 7, erlöst. Hier ist diese Idee dahinter, dass wir in einer Sklavenbeziehung waren und Jesus dafür gezahlt hat und uns erlöst hat. Er hat uns da rausgeholt. Er war der Löser und hat einen Preis bezahlt, damit wir gelöst sind, ausgelöst und uns vergeben durch sein Blut. Da ist nichts mehr, was uns von ihm trennt. Er rechnet unsere Schuld nicht mehr an. Das ist Gnade und das ist Freiheit. In Vers 9 heißt es, wir sind eingeweiht in die Geheimnisse des Willens Gottes. Das ist schon krass. Also ich werde eingeweiht in das, was der Gott des Universums möchte, in seinen Willen. Ich finde, also wenn mir ein König seine tiefsten Geheimnisse offenbaren würde, dann wäre das doch schon Ehre, oder? Dann wäre das doch schon was Besonderes. Und wir können sagen, der Gott des Universums hat uns zu Söhnen gemacht, der hat uns zu Kindern gemacht, der hat uns hineingenommen und hat gesagt, so, und ich sage euch die tiefsten Geheimnisse, ich nehme euch mit hinein in das, wer ich bin und was die Ewigkeit beinhaltet. Johannes 15, Vers 15, da sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ab diesem Moment im Johannes ändert sich was bei den Jüngern, so wie er mit ihnen umgeht. Er hat dann nicht mehr so viel in Geheimnissen geredet, sondern hat ihnen auch direkte Sachen gesagt. Und Jesus hat gesagt, ihr seid nicht Knechte. Ihr geht nicht einfach hinter mir her und ich sage euch, was zu tun ist, sondern wir machen das gemeinsam und ich nehme mich rein in meinen Willen. Ich finde es ein wahnsinnig großes Privileg, dass Gott das über uns sagt. Kolosser 1, Vers 26 und 27 wird auch noch von diesem Geheimnis gesprochen. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen, wer sind die Heiligen? Wir sind die Heiligen, offenbar gemacht worden ist. Ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. In uns sehen auch Leute, die um uns herum sind, können die Herrlichkeit Gottes sehen und können die Hoffnung erleben, die es heißt, Teil, Erbe, Kind, Sohn, Tochter dieses Gottes zu sein, dieses Papas im Himmel. Vers 10, in Christus vereinigt sich alle Autorität im Himmel und auf der Erde und wir haben Teil daran. Hier geht es um unsere Identität und um seine Autorität. Und durch das, dass wir in ihm sind, haben wir sogar Teil an seiner Autorität. Christus ist gesetzt über alle Himmel. Er ist in himmlischen Regionen. Er hat alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Also auch das wieder, ne, wenn ich drüber nachdenke, ich habe geistliche Angriffe, stehe einer geistlichen Realität gegenüber, dann einfach nur zu wissen, aber ich bin Teil von Gott, ich bin in Christus, ich habe den Herrscher aller Herrscher auf meiner Seite, er hat alle Autorität, er hat alle Macht und ich bin mit ihm zusammengesetzt an himmlische Orte. Christus ist über alle gesetzt. Und deswegen können geistliche Probleme auch tatsächlich ein zu kleines Problem werden, wenn ich sie mit Christus angehe. Wenn ich mir dessen bewusst bin und geistliche Dinge auch geistlich angehe. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt Jesus, bevor er dann den Missionsbefehl ausspricht. Im Philipper 2, Vers 9 bis 10 heißt, er hat den Namen gekriegt, der über alle Namen ist. Das heißt, es gibt keine höhere Autorität als ihn. Und Epheser 2, Vers 6 hat uns mit auferweckt, mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, er hat die Autorität und meine Identität als Sohn des Königs heißt, ich bin Teil dieser Autorität, Teil dieser Autoritätskette. Und wenn mir wer auch immer irgendwas anhaben will, dann kann ich sagen, rein aus mir kann ich nicht. Da bin ich nichts, bin niemand. Aber in Christus und wissend, dass der Papa zu mir sagt, ich mache dich als Miterbe, ich mache dich zu einem Kind, ich nehme dich mit rein in das, was mein Sohn Jesus gemacht hat, das gibt mir, also das lässt die Brust schwellen. Da kriegt man Selbstvertrauen. Selbstvertrauen eben nicht in, das schaffe ich, ich kann das, sondern Selbstvertrauen, Gottesvertrauen, Jesusvertrauen. Und das ist das gesunde Selbstvertrauen, das wir haben. Also diese Wahrheiten einfach wirklich zu inhalieren und immer wieder sich dessen bewusst machen. Ich bin heilig, ich bin gerecht, ich bin erlöst, ich bin ein Erbe. Und dann auch zu entdecken, was das heißt. Und das kommt dann eben am Ende hin in diesem Gebet, aber vorher noch auch eben der Geist, der Heilige Geist, versiegelt mit dem Geist. Nochmal, wir sind Erben in Vers 11. Jesus ist der eigentliche Erbe, aber wir haben Anteil durch ihn. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die besiegelte Garantie, das Unterpfand des Erbes, so heißt es hier, dass alle Attribute in Christus uns tatsächlich zur Verfügung stehen und eines Tages in Vollkommenheit in Vollkommenheit sind irgendwann mal. Aber schon jetzt ist der Heilige Geist, das ist der Siegelabdruck Gottes, dass er sagt, so, ich gebe euch das Versprechen, ihr seid meine Erben, das gilt für euch und ihr kriegt den Heiligen Geist und damit macht er einen Stempel drauf und sagt, geheiligt. Und diese Kraft, die steht uns zur Verfügung. Da hat die Heike letztes Mal ganz schon vor einiger Zeit eben viel drüber gesprochen, über diese Kraft des Heiligen Geistes. Aber einfach nochmal, um das zu wissen. Der ist Teil davon und der ist unsere Garantie. Durch das, dass wir den Heiligen Geist haben, wissen wir, das ist nicht einfach nur irgendwelches Geplänkel, sondern das ist wahr. Da geht es um die Kraft, da geht es um die Dynamis Gottes, um die explosionsartige Kraft des Heiligen Geistes. Römer 8, Vers 11, also da steht definitiv Power drin. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Fester Stand in Christus. Ich habe die Waffenrüstung Gottes. Da habe ich einiges mit Heil und mit Errettung und mit Wort Gottes und mit Stehen. Das habe ich da zur Verfügung. Aber in Christus bin ich von innen heraus auch einfach schon würdig gemacht, gerecht gemacht und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann zum Abschluss, und da hatten wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, aber dieses Gebet um mehr Erkenntnis der Wahrheit, Verse 15 bis 23. In diesem Gebet um Erkenntnis und Offenbarung betet Paulus, dass die Gläubigen aus Ephesus und ich glaube eben auch wir, durch offenbarte Weisheit erkennen können, zu was wir bestimmt sind und was uns zur Verfügung steht. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Gebet auch so wichtig, das auch immer mal wieder anzuschauen und zu sagen, ja, das sind alles die Wahrheiten, aber ich brauche auch die Weisheit und die Erkenntnis Gottes, damit ich diese Weisheiten, diese Wahrheiten auch tatsächlich umsetzen kann und dass ich sie ausleben kann, dass sie einen Einfluss haben auch auf mein Leben. Und deswegen ermutige ich euch, dieses Gebet immer mal wieder anzugucken, immer mal wieder zu beten, Herr, gib mir eine Offenbarung deiner selbst. Lass mich erkennen, was das heißt, was es heißt, dass ich geheiligt bin, dass ich gerecht gesprochen bin. Wir haben manchmal die Gefahr, dass wir Dinge, selbst die vor unseren Augen abgehen, dass wir sie nicht wirklich sehen oder nicht mehr sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser Beziehung mit Gott leben und ihn wieder hineinnehmen und immer mal wieder sagen auch, Herr, öffne meine Augen, öffne mein Herz, öffne mein geistliches Auge, dass ich diese Wahrheiten nicht einfach nur weiß, weil ich sie mal gelesen habe, sondern dass sie eine Realität werden in meinem Leben. Es bringt mir nichts, wenn ich ein Milliardärserbe bin, aber keine Ahnung davon habe und irgendwo in einer Hütte im Wald wohne und so dahin lebe. Wenn ich ein Erbe habe und wenn wir Erben sind, dann lasst uns doch herausfinden, was das beinhaltet. Kolosser 2, Vers 2 bis 3 sagt, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Als Leib Christi mit Jesus als Haupt sind wir Teilhaber an seiner Kraft. Wir sind Teilhaber an seiner Stärke und wir sind Teilhaber seiner Autorität. Lasst uns als Christen, lasst uns als Gemeinde nicht leben wie ein Adler im Hühnerstall. Lass es nicht zu, dass du dich selber einsperren lässt und in einem Hühnerstall wohnst, obwohl du ein Adler bist. Wir sind für andere Sphären geschaffen. Wir sind für andere Realitäten geschaffen. Der Adler ist der König der Lüfte. Der gehört nicht in den Hühnerstall. Wir gehören nicht in den Hühnerstall. Wir sind für was Größeres geschaffen. Nur wer weiß, wer er ist, kann erreichen, wofür er bestimmt ist. Möchte uns alle ermutigen, dass wir da weitergehen, dass wir da reingehen, dass wir in dieser Beziehung mit Gott tiefer gehen, um zu erkennen, was es heißt, für was wir auch als Gemeinde geschaffen sind, um reinzukommen, um wirklich festzustehen in der geistlichen Welt und auch wirklich nochmal ganz neu zu wissen, warum habe ich tatsächlich Zutritt zum Thron der Gnade? Ich bin nicht verrückt, wenn ich vor Gott trete, sondern ich bin als Kind Gottes berechtigt zu kommen. Lasst uns das in Anspruch nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit reingenommen hast in die Geheimnisse Gottes, dass du uns reingenommen hast in die Segnungen, dass du uns reingenommen hast in diese Beziehung. Ich danke dir, dass du uns heilig gemacht hast, gerecht gemacht hast, dass du über uns sagst, wir sind Erben, wir sind Teilhaber dessen, was du selbst vollbracht hast. Und ich bete, Herr, dass das eine Realität wird in unserem Leben, im Alltag und als Gemeinde, in der Begegnung mit dir, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir gerecht gesprochen sind und das Recht haben, als Söhne und Töchter vor dir zu erscheinen und aber auch für geistliche Angriffe, dass wir wissen, wer wir sind in dir. Und dass wir zwar wissen, ich aus mir kann's nicht, aber du stehst hinter mir und deckst mir den Rücken. Ich bete wirklich um eine Offenbarung deiner selbst und um ein größeres Einflussgebiet. Eine Tiefe im Geist, eine Tiefe in dir, Jesus.